Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die 617. Ausgabe direkt nach dem, was für ein Spiel war es eigentlich? Testspiel gegen Real Madrid im Stadion an der Alten Försterei der Union Frauen. Wir sprechen nicht nur über dieses Spiel, bei dem wir im Stadion waren, sondern auch über die Auswärtstrikots, die wir jetzt offiziell auch gesehen haben, und über das Pokalspiel, quasi den Pflichtspielstart der Männer. Und hier in der Kleinschorfheide ist Steffi, hallo.
Hallo Sebastian.
Und in Berlin ist Hans Martin, hi.
Hallo.
So, wir haben so viel zu besprechen zu diesem Spiel gegen Real Madrid. Das ging 1-3 aus. Union hat, Hans Martin zeigt schon auf die Uhr, okay. Union hat, jetzt hast du mich komplett aus.
Sebastian, du wolltest gern, dass wir uns sehen beim Podcasten.
So ja, mal als das ist komplett aus dem Konzept gebracht.
Zur Transparenz, wir versuchen gerade, probieren gerade eine neue Aufnahmesituation. Situation.
Ja, weiß ich auch noch nicht, wie ich das finde. Vielleicht ist es besser, wenn ich dich nicht mehr sehe. Nein, Quatsch. Also, nochmal. Das war das erste Heimspiel in der Vorbereitung für die Frauen, richtig?
Ja.
Das zu Hause. Andere?
Ja,
Heimspiel. Heimspiel.
Ja.
Richtig. Und da waren so ein paar Sachen auch neu. Die Spielerinnen wurden auch vorgestellt. Da waren auch viele neu. Und Hans Martin und ich hatten auf dem Weg zum Stadion so eine kurze Diskussion, wie viele Zuschauer wir heute erwarten würden. Und ich habe gesagt, naja, so 8.000. Hans Martin, was hast du gesagt?
13.000.
Steffi, wie viel waren es am Ende?
Eher noch ein bisschen mehr.
13.312, glaube ich, oder so.
Ja.
Gut. Hans-Martin, Respekt, dass du das schon am Waldweg, auf dem Waldweg so gesehen hast.
Der Waldweg war ungewöhnlich voll, deswegen kam ich drauf.
Und ich dachte, es liegt einfach daran, dass alles ein bisschen enger ist, weil die Baustellen wären ja nicht weniger in Köpenick.
Aber das macht ja den Waldweg nicht schmaler. Aber ja.
Gut. Was haben wir noch neu gesehen? Wir haben gesehen ein neues Stadionsprecher-Duo. Wobei Felix schon bekannt ist aus der vergangenen Saison, genau. Und Bettina ist neu hinzugekommen.
Mir wurde auf dem Weg nach Hause überhaupt erläutert, an welcher Stelle ich Bettina schon mal gehört, / gesehen habe. Das war mir nämlich nicht klar.
Ja, an welcher Stelle hast du denn Bettina schon mal gesehen,
Bettina,
Steffi?
Bettina hat ein Interview mit Urs Fischer gemacht und die haben beide Normaltempo Schweizerdeutsch gesprochen. Und das war der Moment, wo mir klar geworden ist, dass Urs Fischer im Umgang mit uns eigentlich Hochdeutsch spricht.
Also eine Fremdsprache eigentlich, ne? Für ihn.
Genau. Also tatsächlich. Und ich weiß auch, was das bei mir macht, wenn ich langsamer und anders reden muss, damit der Rest der Menschheit mich auch noch versteht.
Ich glaube, es war für Radio 1 das Video
damals. Ich glaube auch. Ja, meine ich auch.
Das war so in Radio 1 überrascht Urs Fischer mit quasi Klängen aus der Heimat oder Sprache,
ja,
aus der Heimat.
Sowas.
Das war ziemlich zu Beginn seiner Amtszeit, glaube ich, ne?
Das heißt schon so lange her.
Zeitlich kann ich das überhaupt nicht mehr einordnen, aber ich kann mich einfach dran erinnern, weil es war wirklich, also als du mir dann gesagt hast, aber das war doch, okay, verstehe.
Sie hat auch so eine kleine Reminiszenz, wie man so schön sagt, eingebaut, indem sie gleich am Anfang das Wort schlussendlich brachte. Da haben wir uns alle sofort heimelig gefühlt.
Genau.
Und ansonsten, was ist euer Eindruck so von Duo oder Bettina?
Ich finde erstmal prinzipiell, glaube ich, gut, dass es ein Duo Mann-Frau ist. Ich glaube, dass das macht auf eine Weise schön, einen sichtbaren Unterschied zu dem, wie es bei den Männern ist. Das finde ich ehrlich gesagt angenehm. Ich mag vieles, wie die Spiele bei den Männern moderiert, gestaltet und eingerahmt werden. Aber ich fand das tatsächlich eine richtig gute Idee und ich fand auch tatsächlich die Kombi eine Frau und ein Mann gut und ich glaube, dass es dir auch manchmal hilft, wenn es nicht so dolle gut ist. Also heute war halt einfach mal die Bude voll. Da ist fast egal, was du machst. Das ist nicht egal, aber da haben alle mit sich zu tun und ich glaube, dass es dir das Leben ein bisschen einfacher macht, die Ansprache auch ein bisschen einfacher macht, wenn du nicht gegen so ein unbestimmtes Publikum redest, sondern auch miteinander ein bisschen reden kannst. Ich glaube, dass es zum Moderieren angenehmer ist und ich fand, die haben es gut gemacht einfach. Ich fand es eine gute Idee, aber ich habe halt tatsächlich auch gemerkt, dass ich sie manchmal nicht auf Anhieb verstehe. So. Und ich denke, das wird sich einpegeln und das kriegen wir schon hin.
Das lag, glaube ich, also ein bisschen lag es auch, glaube ich, an der Lautstärke. Also einerseits, dass das Stadion sehr laut war und das ist vielleicht auch eine Frage von Mikrofonierung oder auch Sprechtechnik womöglich tatsächlich, weil Christian, der zunächst das Publikum begrüßte, der macht das einfach auch schon seit 100 Jahren und der war viel deutlicher zu hören als beide anderen. Und ich glaube, dass aber auch das sind Sachen, die sich einfach einpegeln werden. Und heute war es ja, wie gesagt, auch relativ voll, relativ sangesfreudig, auch schnell. Und das ist, glaube ich, das war ein guter Start. Und dann muss man das einfach noch feintunen. Habe ich wenig Sorge. Und mit der Kombi finde ich auch eine gute Idee, auf jeden Fall.
Ansonsten hatten wir die ganzen Spielerinnen. Das war so ein Moment, wo ich dachte, Mannschaft ganz schön groß, aber heute waren ja schon 8 Ausfälle, also als sie sich so, was?
Sprich? Ja, waren ja nicht, also es war eine lange Ausfallliste vorab kommuniziert worden, von denen allerdings auch 2 auf der Bank saßen, nämlich Ida Häkkinen und Fatma Şaka. Aber beide kamen auch nicht zum Einsatz, also es war so ein bisschen unklar. Ansonsten fehlten tatsächlich ganz schön viele, ich weiß gar nicht, ob ich sie aus dem Kopf jetzt zusammenkriege. Es fehlte Leonie Köster.
Antonia Alba kam, Judith Steinert.
Komm, fangen wir hinten an. Judith Steinert, Leonie Köster, Eliseiro, Antonia Halverkamps, Hanna Erlings und
Sophie Weidauer.
Sophie Weidauer, genau. 6 und 2 weitere, die plötzlich überraschend auf der Bank saßen.
Ich nehme mal positive Sachen mit. Und zwar, keine von den Spielerinnen, auf die nicht zugegriffen werden kann, ist auf Krücken mit irgendwelchen, wie heißen die, Airshoes oder so, oder irgendwelchen anderen Hilfsmitteln auf den Platz gelaufen.
Ja, das sah alles relativ gerade und balanciert aus und stabil.
Und die Einzige, die beim Laufen Probleme hatte, war Eileen Pöse, die einen Schuh verloren hat.
Die oft die lauteste Begrüßung bekommen hat.
Zu Recht, wie ich finde.
Ich dachte so, das ist vielleicht die Person, der es am unangenehmsten ist.
Ja, dann macht man es ja besonders gerne. Ja,
aber, nee, eigentlich nicht. Nee, aber ich finde schon, dass es so Respektmomente gibt, wo man das doch mal sagen muss.
Ja, aber ich finde das gut.
Ja, völlig.
Kann ich jetzt nichts weiter dazu sagen. Und Jenny Hipp war auch dabei, also frisch verpflichtet. Mhm. Und hat ja auch dann heute schon gespielt. Dann war es so, dass ich dachte, okay, wen kenne ich denn von Real Madrid? Und mir fiel eigentlich nur Merle Froms und Sarah Debritz ein. Genau. Hans-Martin, du hast aber noch so ein Fußball-Nerd-Wissen-Punkt gehabt da.
Ich glaube, oh Gott, jetzt hänge ich mich da ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube, die Caicedo ist der Nachname, wenn ich es noch richtig lisple, ist noch besser. Das müsste diese kolumbianische Nationalspielerin sein und wenn ich mich recht erinnere, hat die irgendwann mal ein wichtiges Tor gegen die deutsche Nationalmannschaft geschossen, was zum Ausscheiden aus dem Turnier beitrug. Ich glaube, es war bei der letzten Weltmeisterschaft, aber das kann auch kompletter Blödsinn sein. Linda Caicedo, die saß allerdings auf der Bank und kam auch nicht zum Einsatz. Insofern.
Okay. Ganz im Gegensatz zu Sarah Debritz und Merle Froms, die in der zweiten Halbzeit zum Einsatz kam. Und du hast vorhin schon gesagt, Publikum war schon sehr gut dabei. Die wollten, Ne? Also wie oft haben wir Alte Försterei gesungen? Also ich glaube schon.
Wann immer es sich angeboten hat.
Selbst als Felix auf Spanisch, also sein Duolingo-Wissen da zum Besten gegeben hatte. Ich kann es ja nicht, ich kann ja kein Spanisch. Für mich klang es einfach super. Und selbst dann, da kam das Wort Alte Försterei dabei, sofort alles ganz schnell wieder eingestimmt. Wir wollten feiern, ne?
Ja, das schon. Und ja, ich glaube, alle haben sich so ein bisschen warm gemacht für die Saison. Also alle haben irgendwie gesagt, so, wir sind jetzt hier, wir proben das jetzt mal richtig und machen das doch ordentlich. Das schon.
Und sind ja noch 3 Wochen knapp.
Genau.
Und richtig schnell war es mit der Trommel.
Also, ich fang mal gleich ging mit so schnell los, dass ich am Anfang nicht mitsingen konnte, weil ich nicht mehr zum Atmen gekommen bin. Ja, so, Leute, das ist total super, aber das steht nicht mehr durch. Das kann ich nicht.
Wir sind ja auch nicht mehr so jung. So.
Ja, genau.
Das ist richtig, aber die Trommel ist dann auch langsamer geworden.
Das genau, das hat sich dann reguliert, aber am Anfang war es wirklich ganz schön zackig. Das
war ja auch ein Testspiel. Ist ja für alle genau. Noch, auch da noch Feintuning.
Wir müssen ja alle erstmal rinkommen.
Kriegen wir schon hin.
Ganz schön zackig war auch Real Madrid, fand ich.
Halleluja.
Also da habe ich nicht schlecht gestaunt, wie schnell die gespielt haben, einerseits.
Ja, wie präzise. Wie
mit, genau, mit was für einer Passgenauigkeit und wie direkt. Ja. Mhm. Das war so eine Kombination. Hans-Martin hat nebenbei dann so gesagt, ja, schnelle Außenspielerin kennen wir ja auch von Frankfurt, aber die konnten,
waren nee, dann nicht halt Frankfurt, meistens. Leipzig war das Pokalspiel gegen Leipzig. Die hatten da diese eine schnelle Außenbahnspielerin, die aber eben auch hauptsächlich schnell war.
Richtig.
Und dann ist nicht viel passiert.
Die schnellen Spielerinnen von Real Madrid, die konnten auch noch richtig gut Fußball spielen.
Ja.
Da habe ich gedacht, oh, das wird heute so ein Spiel, da muss Union richtig leiden, weil sie sehr viel hinterherlaufen müssen. Dafür sind ja solche Tests gegen so gute Gegnerinnen ja auch gut, um halt auch so zu üben, wie man kompakt steht, wie man die Ordnung auch hält, wie man Sachen übergibt und reagiert. Schnelle Reaktion auch findet, wie man unter Druck den Ball auch vernünftig los wird. Und da muss ich sagen, da war Real Madrid auf jeden Fall schon europäische Kategorie ganz weit oben. Fand ich, also war, ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist das, was du dich in der Bundesliga bei jedem Gegner erwartet, sondern das war schon eher so, das könnte dich bei den ersten zwei, also Top 2 in Deutschland erwarten, wenn sie gut drauf sind, Bayern und Wolfsburg, aber sonst wirst du es in der Bundesliga, glaube ich, auch so nicht sehen.
Ich fand es im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel schon deutlich knackiger. Also ich habe jetzt auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob wann die spanische Liga startet, also ob die Vinadi schon an ihrer Wettkampfsform sind. Aber das war schon deutlich herausfordernder. Und bereitete uns in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch einige Kopfschmerzen noch. Also so vor allem über die linke Seite fand ich da diese 20erin, die ich, wie ich gerade nachgelesen habe, Naomi Feller, schätze ich mal, weil sie Französin ist, die hatte ja ordentlich, also die hatte ein wahnsinniges Tempo und hat dann aber noch gute Übersicht gehabt und ist auch immer wieder im guten Kombinationsspiel gewesen. Da hatte dann unsere gesamte rechte Seite aller Hände voll zu tun und hat sie eben auch nicht immer stellen können. Aber das war irgendwie so die ganze Zeit trotzdem, also einerseits war es wirklich eben vielleicht auch, also klar, in vielen Punkten uns auch überlegen, aber eben auch ist ein guter Zeitpunkt dafür und ist eigentlich, glaube ich, auch ein guter, eine gute Lerngelegenheit, um zu sehen, was die Herausforderungen sind mit Spielerinnen auf einem höheren Niveau, als wir es bisher gewöhnt sind und was für Drucksituationen, wie wenig Zeit am Ball du da hast als Spielerin, was uns einige Male nicht so, also was einige Male eben auch augenfällig wurde, dass das so ein bisschen zu langsam ging, die Weiterverarbeitung. Und das ist ja super, genau. Merkst, also jetzt, mach lieber die Fehler jetzt, hol dir jetzt eine blutige Nase ab in solchen Situationen und schärf die Sinne nochmal, alles nochmal ein bisschen besser machen, dann haben wir vielleicht zum Ligastart ein höheres Niveau, hoffentlich.
Ich fand halt auch, das war ein Gegner zum Krallenschärfen. Das war auch zum, also das einfach die Sachen, die du noch nicht gut beherrschst, die kannst du da nicht vertuschen. Also du kannst da überhaupt nicht, gar nicht wegmoderieren, weil da einfach keine, nicht wirklich Möglichkeiten gibt, dem auszuweichen. Was du machen kannst, ist halt deine Defensive so stabil wie es geht stellen, gucken, ob du darüber was erreichen kannst und kannst halt irgendwie alles Mögliche ausprobieren. Und ich finde, das macht auch, das macht, glaube ich, auch was mit dem Selbstbewusstsein. Und ich fand eigentlich auch, dass Union mutig gespielt hat. Also die haben sich überhaupt nicht versteckt und die wussten ja, wie gut die sind. Und das war ja auch sehr, sehr offensichtlich. Aber es war überhaupt kein Zurückziehen, sondern ein wirklich Ausprobieren, Testen, Machen, Tun. Und es war nicht ängstlich. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, weil die diese Testspielsituation so angenommen haben, als ich möchte, ich bin hergekommen, um etwas zu lernen. Und das war ziemlich cool einfach. Das hat mir sehr gefallen. Und es war einfach ein unterhaltsames Spiel. Also das war schon, das hat schon Spaß gemacht. Das sah einfach gut aus.
Und die Tore der, also zumindest die ersten beiden Tore der Madrileninnen waren auch einfach sehr hübsch, muss man dann eben auch mal natürlich anerkennen. Und ja, lieber jetzt fangen in so einem Spiel und eben merken, warum und wo es hakt. Als im ersten Pflichtspiel. Also insofern, ja, Krallenschärfen ist eine gute Sache und das, wie sie es angenommen haben, genau. Das war das hat man. Und ich glaube, dadurch, dass die zweite Halbzeit dann mehr Spielkontrolle, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gesagt, aber mehr Zugriff aufs Spiel gezeigt hat, ist das, glaube ich, auch gut für Selbstbewusstsein. Einmal auch zu sagen, ja, das war am Anfang eine krasse Herausforderung, aber wir haben im Spiel daran uns gesteigert und gelernt und das war und haben Lösungen gefunden, um diesen Druck halt auch wegzuhalten vom eigenen Tor besser und auch selbst in Aktion zu kommen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man total gut mitnehmen kann.
Ich muss natürlich sagen, es war trotzdem ein Testspiel, also es gab viele Wechsel, Torhüterinnen wurden alle 30 Minuten gewechselt bei Union, bei Madrid zur Halbzeit, dann Spielerinnen. Und am Anfang, also ich würde sagen schon die erste Halbzeit, fast die gesamte erste Halbzeit, aber vor allem die ersten 30 Minuten, das war schon richtig krass von Madrid und da wusste Union auch nicht so viel dagegen zu halten. Es gab im Prinzip kaum Situationen, bei denen Union Entlastung sich schaffen konnte. Strukturierte Angriffe, brauchen wir eigentlich fast gar nicht drüber reden. Und so ein Ballverlust von Dina Orschmann hat das 1-0 eingeleitet über die rechte Seite von Union. Und das war so schnell angespielt, das war Ball in der Mitte und drin. Und das Gleiche dann hat beim 2-0 kurz vor Halbzeitpause. Das war so ein Mismatch bei der Flanke, die eigentlich zu verteidigen war, aber dann war Tomke Schneider gegen die Gegenspielerin, ich weiß nicht, wer es war, aber es waren, glaube ich, 20 Zentimeter mindestens.
Ja, ich glaube, es ist ein paar weniger, glaube ich, aber ja, es war ein deutlicher Größenunterschied. 1,78 zu Tomke Schneider, die habe ich jetzt nicht im Kopf.
Ja, und Unions Spielaufbau war halt unter Druck fast nicht existent. Also durch die Mitte ging am Anfang gar nichts. Und außen war im Prinzip der Ball sofort wieder weg. Und das war ein echtes Problem und das haben sie in der zweiten Halbzeit, hast du ja auch gesagt, sehr gut in den Griff bekommen. Sie haben dort auch die Schienenspielerinnen gewechselt und da will ich auch nochmal kurz fragen, wie gut wir das finden, dass Stürmerinnen dort als Schienenspielerinnen.
Wir haben ja jetzt noch gar nicht über die Aufstellung gesprochen, deswegen redest du ja so ein bisschen.
Ja, dann fangen wir mal an.
Also es war in der ersten Halbzeit eine 5-3-2-Formation mit einer Innenverteidigung von Katja Orschmann, Samantha Steuerwald und Tomke Schneider auf rechts als rechte Außenverteidigerin Anna Weiß und auf links Nele Bauereisen, so wie auch schon im Spiel gegen Wolfsburg da Naika Reisner auf links als so eine Schienenspielerin gespielt hat mit einer gewissen Asymmetrie, also deutlich offensiver als Anna Weiß auf der rechten Seite. Dann Mittelfeld mit Tanja Pawolek auf der 6, davor Halbzeit 1 waren es Dina Orschmann halb rechts, die 8, und Corinna Janisch halb links und vorne Lisa Heiseler und Eileen Kempel. Das hat mich ein bisschen gewundert, auch nochmal speziell, dass die gelernte Stürmerin Dina Orschmann im Mittelfeld spielte und die gelernte Mittelfeldspielerin Lisa Heiseler vorn. Und das war auch, hat auch in der ersten Halbzeit nicht gut funktioniert, vor allem weil die Innenverteidigung der Spanierin wirklich sehr, sehr physisch war, sehr, sehr groß war. Und bei den wenigen Bällen, die nach vorne kamen, die häufig auch hoch waren, da speziell Lisa Heiseler echt Probleme hatte, in die Zweikämpfe zu kommen. Da hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen die Wucht von Dina eher gewünscht. Aber auch das wurde ja umgestellt. Und Nele Bauereisen hat sichtlich gefremdelt mit dieser Wingback-Position. Du hast gesehen, dass sie nicht so erfahren ist in den defensiven Zweikämpfen. Das war auch ein Tor? Nee, da ist dann nichts passiert. Das war das, als Anna Weiß auf der Linie gerechnet hat, wo sie an parallel zur Gegenspielerin von hinten reingrätscht und den Ball nicht kriegt. Und hat da auch in der Positionierung immer wieder Probleme, auch im Stellen der Gegnerin. Das ist einfach sicherlich was sie in ihrer sehr auch nicht so langen Karriere, sie ist ja auch noch sehr jung, nicht so oft tun musste und nicht so gut gelernt hat. Und Eka Reisner kam in der Halbzeit 2 damit einerseits besser zurecht und hat andererseits, glaube ich, auch von sich aus viel mehr Energie nach vorne entwickelt. Es kann auch gut sein, dass die Spanierin so ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen hat. Das halte ich auch durchaus für möglich, aber das wirkte plötzlich viel griffiger und viel besser. Gleichzeitig wurde im Mittelfeld auch umgestellt. Auf ein Zweier-Mittelfeld kam das schon gleich zu Beginn, glaube ich, sag schon Jenny Hipp rein, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatten wir dann irgendwann nur noch ein Zweier-Mittelfeld mit Jenny Hipp und Tanja Pawolek und einen Dreiersturm, in dem Dina Auschmann mit nach vorne ging. Und das hat besser funktioniert, weil die drei vorderen Spielerinnen sich auch immer wieder gut staffelten und damit auch Anspielstationen boten füreinander und insgesamt auch diese Kette ein bisschen besser auseinandergezogen haben und Platz geschaffen haben, sodass die Bälle auch mal besser behauptet werden konnten. Da ist mir insbesondere Eileen Kempel sehr positiv aufgefallen. Aber insgesamt war das ganze Spiel ja ein bisschen knackiger, griffiger. Hm. Jetzt lange geredet.
Ja, alles gut. Zu dem Zweikampfverhalten, defensiven Zweikampfverhalten von Nele Bauereisen würde mir noch einfallen, dass sie sehr oft zu Boden gegangen ist. Hat, glaube ich, von der Linie der Schiedsrichter in dem Punkt ein bisschen profitiert, weil ich glaube, andere Referees vielleicht solche Zweikämpfe auch weiterlaufen lassen. Und da wurde relativ häufig dann abgepfiffen. Das war für sie okay. Aber eigentlich ist, glaube ich, genau der Punkt, den du vorhin gesagt hattest. Also das Stellungsspiel und wie stelle ich mich zum Zweikampf. Das war auch nicht einfach, weil Madrid so gespielt hat, um die Verteidigerin bzw. Unionerin irgendwie rauszuziehen und dann aus so einer Unordnung da die Übergaben versucht hat, da reinzuspielen. Also es war schon super interessant, wie schnell die das auch gemacht haben und permanent Probleme geschaffen haben für die Unionerin. Wollte nur sagen, in der ersten Halbzeit war das Zentrum echt ein bisschen wie Lava für Union und in der zweiten Halbzeit, hast du ja gesagt, lief es besser. Was man ein bisschen sagen muss, wir loben die zweite Halbzeit, die fing aber erstmal wirklich super ätzend an mit Tomke Schneider, die im Strafraum den Ball direkt einer Madrilenin zuspielt, wo mit Tomke Schneider auch noch die Union-Torhüterin ausgespielt hat im Prinzip. Das war wirklich krass.
Das war so eine untypische Aktion für sie und auch für den Rest des Spiels, also auch für ihren Rest des Spiels, dass sie dabei in dem 2:0 nicht in den Kopf vollkommt, ist halt, die Größe kannst du dir nicht vorwerfen. Das war so völlig, völlig absurd, völlig Slapstick und war dann das 3:0, aber also das ist zählt halt zum Ergebnis, aber zählt für mich nicht für die Analyse des Spiels.
Quasi. Nee, überhaupt nicht. Direkt danach kam halt das 3:1 für Union. Und darf ich es einmal sagen, Dina Orschmann trifft gegen Merle Froms. Hättest du vor 2 Jahren mal gesagt, ne?
Und tunnelt dabei die Gegenspielerin.
Ja. Aber enorm starke Vorarbeit von der IK Reisner.
Die hat da sich gegen zwei Leute an der Eckfahne durchgesetzt. Also das genau, was eben vorher nie gelungen ist. Und legt den dann wirklich auch noch mit Übersicht so etwas zurück in den Strafraum. Das war schon echt sehr hübsch.
Dann vielleicht noch Highlights. Also ein Highlight war auf jeden Fall Eileen Campbells Pfostenschuss, umkurvt Merle Frohms. Und ich glaube, wir haben alle schon gejubelt.
Ja.
Und trifft dann einfach den Pfosten. Und ich dachte, okay. Und dann kommt der aber so toll zurück, dass Jenny Hipp.
Ja, Jenny Hipp war es, glaube ich, ja.
Genau. Direkt schießen kann. Und dann fliegt aber Merle Frohms. Und es war echt die andere Seite vom Tor. Das war jetzt nicht nur für die Galerie. Also ich meine, es ist schön, da zu fliegen. Aber
sah gut aus, muss man wirklich sagen. Das war dann auch wirklich so, wo du denkst, so, okay.
Und lenkt den Ball dann halt noch zur Seite.
Ja,
der wäre sonst, auch drin gewesen. Jo. Es war eine richtig gute Szene. Und kurze Zeit später, auch nochmal 2-3 Minuten später, glaube ich, hatte Heisi noch vom linken Strafraumeck einen Schuss, den sie auch gut gesetzt hat, der aber leicht drüber ging, sonst wäre der auch drin gewesen, wäre Torhüterin auch nicht mehr rangekommen. Also da waren dann auch Möglichkeiten, sowas nicht.
Ja, ja. Also ich glaube schon, dass Madrid dann auch nicht mehr ganz so geordnet war und nicht mehr ganz so intensiv war, aber also das wird auch ein Grund dafür sein. Aber grundsätzlich, das, was Steffi vorhin zu Beginn schon sagte, dieses mutig Weiterspielen, war da zu sehen und ich glaube, dass das total wichtig ist für die Mannschaft und so klangen auch die Stimmen nach dem Spiel. Die waren ja sehr also sehr einordnend, aber auch positiv einordnend. Also es ist eben auch noch mitten in der Vorbereitung. Es sind noch, also Dina sagte, ja, auf einem guten Weg, aber sie ist auch froh, über dass sie die Zeit noch haben bis zum Pflichtspielstart. Also da sind noch Sachen zu tun und das haben wir noch gesehen, aber man hat eben auch nochmal genauer raussezieren können, was noch zu tun ist sozusagen. Und vieles hat eben auch geklappt und viele Prinzipien haben gegriffen. Und insgesamt war es ja trotzdem defensiv eine gute Leistung. Also trotz der Gegentore und trotz der Gefahr, die Real schon die ganze Zeit auch potenziell ausstrahlte, war dann doch sehr viel. Und speziell nach der zweiten Halbzeit ist auch nicht mehr so viel passiert. Und das hat mir schon echt imponiert, muss ich sagen. Und da hatten auch alle drei Innenverteidigerinnen, und die vierte dann Anna Ehling kam rein. Auch alle jeweils gute Aktionen. Also das war schon, sah schon hübsch aus.
Ja, das war es dann zum Spiel, ne?
Ja, war wirklich, hat mir richtig Spaß gemacht. Und noch eine Sache, die ich glaube ich vorhin im Auto eben mal kurz erzählt habe, was mir aufgefallen ist beim Publikum. Du hast unglaublich viele Leute da gehabt, die sonst sehr sicher nicht zur Union gehen. Für die das aber so was wie ein Türöffner war. Also ich habe ganz viel, ich weiß ja nicht, Leute gesehen, die vielleicht auch einfach nur da waren, weil da ist Real Madrid, das ist, ich verstehe das, also ich kann es komplett nachvollziehen. So auch ganz viele andere Trikots, also es war untypisch, sag ich mal, und trotzdem hat die Stimmung ganz gut funktioniert, fand ich. Also es war insgesamt trotzdem nicht, das war nicht lahm oder doof oder kein, na, ich freue mich nur, wenn hier irgendwie alles super läuft oder so. Und du hast auch Madrid-Fans bei uns mit auf der Gegengeraden gehabt. Auch so verschieden, hier ein Pärchen, da mal Leute und so. Also die waren irgendwie gut untergemischt. Das habe ich einfach nur dadurch gesehen, dass ich in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr unterwegs im Block war, sag ich mal. Und da habe ich das erste Mal seit längerer Zeit mal wieder drauf geachtet, so auch was für sehr unterschiedliche Leute da so waren. Also das war wirklich ein sehr, sehr gut gemischtes Publikum, das sicherlich sonst einfach auch gar nicht die Möglichkeit hat, Karten zu kaufen, weil ich alles komplett nachvollziehen kann. Ja, das war einfach nur, das Publikum war anders als sonst. Das war, was ich sagen wollte.
Ja, natürlich.
Aber
ja,
nicht blöd anders, sondern anders.
Ja. Ich hab zwei Frauen gesehen am Umlauf, am unteren, nebeneinander. Die eine hatte ein Freiburg-Trikot von Eileen Campbell an und die anderen DFB-Trikot von Janina Minge. Das war irgendwie okay, gut, auch ja, hübsch.
Ja, sowas habe ich auch gesehen. Mehr genau. Frohms-Trikot und sowas.
Ja.
Ja, aber war jetzt nicht die Masse, ne?
Also nee.
War jetzt einfach,
aber nee, das ist einfach nur, das war anders als das gewohnte Bild. So. Nicht, wie gesagt, nicht doof anders, sondern, oh, guck mal.
Und was ich noch schön fand, war, also worauf ich auch geachtet habe, war, wie die, als dann die Mannschaft nach dem beide Mannschaften nochmal im Kreis gebildet haben und der auch lange dauerte und trotzdem unsere Mannschaft, unser Stolz, weitergesungen wurde und dann eben so ins Stadion rund kamen, ich habe immer nach den neuen Spielerinnen geschaut, die das erste Mal so erleben. Und da lief Anna Ehling die ganze Zeit neben Tomke Schneider. Und die müssten sich ja aus Frankfurt kennen, wenn ich mich nicht irre. Und haben die ganze Zeit geredet. Aber Anna Ehling hat, während sie redete mit Tomke Schneider, die ganze Zeit auf die Gegengerade geguckt und total gegrinst. Und irgendwie habe ich mir so gedacht, ist das jedes Mal so? Ist das wirklich jedes Mal so? Also es war irgendwie sehr schön zu sehen, dass das, also wie die das erste Mal erleben. Und ich glaube, ich habe es jetzt wieder vergessen, irgendjemand wurde beim RBB zitiert, eine der Realspielerinnen, dass die völlig begeistert von der Atmosphäre war und das auch sehr gelobt hat. Also auch die schauten, ja, die kamen, also das wirkte sogar fast, als würde Real jetzt einen Gütersloh machen und auch eine Runde laufen. Also die gingen so ein bisschen Richtung Sektor 4 los und blieben dann stehen und klatschten aber auch ins Publikum und grinsten. Das war irgendwie schon auch nice.
Ja, ja, Real Madrid, Gütersloh, alles eine Sache.
Ja, gegen die ihn gewinnen wir bloß sicherer.
Ja, noch. Gütersloh ruft das ganze Stadion an, alte Försterei. Also Madrid hat jetzt nicht das ganze Stadion gerufen.
Nee, aber das ist mir auch aufgefallen, Hans-Martin. Ich weiß schon, was du meinst. Das war tatsächlich die Pfanne. Also es wurde auch auf Spielerinnenseite erfreut und erstaunt zur Kenntnis genommen, was da los ist.
Gut, dann machen wir da mal einen Haken dran. Es gibt noch das Auswärtsspiel bei Aston Villa. Für die Connoisseure der internationalen Freundschaftsspiele.
Ja, also ich hätte jetzt auch kein, weißt du, prinzipiell hätte ich jetzt kein Problem. Mein Geld und mein Urlaub werden nicht reichen, aber sonst, hey, gib.
Testspiele immer noch, Testspiele, nicht Freundschaftsspiele.
Ja.
Ja.
Okay.
Ich meine nur, wenn ich das mit einer interessanten Fahrt verbinden kann, warum nicht?
Ja, am Ende ist es dann halt doch nur Birmingham, ne?
Ja. Und? Ich fahre auch nach Neustrelitz. Oder so.
Und ich würde mal da jetzt einen Haken dran machen. In knapp 3 Wochen Heimspiel gegen Nürnberg, erste Bundesliga. Da sind wir alle dabei. 4.000 verkaufte Dauerkarten, habe ich gehört. Wollte ich nur mal kurz so als Zwischenstand reinwerfen.
Und Jenny Zietz peilt einen 5-stelligen Schnitt an. Ich mag diesen sehr, sehr unverbrämten Ehrgeiz.
Ja, auf jeden Fall.
Ich denk immer, dass sie so einen Moonshot-Management-Kurs vielleicht gemacht hat.
Was ist das?
Naja, einfach hohe Ziele stecken, genau, damit man irgendwas erreicht.
Okay.
Ich glaub, bis zum Ende dieses Jahrzehnts bringen wir einen Menschen auf den Mond und sicher wieder zurück.
Ich glaube, das ist was auch sehr in ihrem eigenen Naturell liegt. Da muss sie keinen Kurs für belegen.
Ich glaube auch.
Du meinst, sie hätte für die Mondlandung jetzt nicht ein Jahrzehnt gebraucht?
Nee, gib mir oben auf der Leiter und zwar gleich. Naja.
Jenny von NASA. Ja. Lieber nicht.
Na gut, aber reden wir noch mal kurz jetzt offiziell über das Auswärtstrikot des ersten FC Union Berlin. Steffi hat ja mir nach der letzten Sendung gesagt, ja, ich dachte, du hast über das Italien-Trikot gesprochen, weil du wusstest, dass das schon so ähnlich aussehen würde. Habe ich gesagt, nein, ich hatte über das Italien-Trikot einfach nur gesprochen, weil ich es sehr schön finde und gekauft habe.
Das ist korrekt, ich habe es unlängst gewaschen und deshalb kann ich sagen, es ist ein hübsches Trikot und wenn ich jetzt das von Union daneben halte, dann verstehe ich prinzipiell die Idee, finde aber dunkler besser. Also mir fällt diese dunkle, die ganze Kombi mit Samt, Hose und Stutzen richtig gut und ist schon wieder was, womit ich durch den Wald joggen würde. Gefällt mir sehr. Wir haben statt Olivenzweig und, ich weiß nicht, Rucola, Löwenzahn, whatever.
Haben wir gestrüppt von der Wuhle.
Na, Akazie, Buche, halt die Sachen, die da so wachsen. Und wenn das die Personalisierungsoption war, nehmen Sie bitte einheimische Gewächse. Dann finde ich, hat Adidas sich da eigentlich was ganz Gutes überlegt und Union hat das ganz smart angepasst. Finde ich schön. Finde ich schön, tatsächlich auch mit dem Hintergrundwissen, Waldweg ist irgendwann eine Geschichte, das jetzt zu machen, das verstehe ich schon. Also das ist halt auch, finde ich, eine gute, plausible Idee, die auch schön umgesetzt ist.
Ich habe zwei Anmerkungen. Das eine war, es kursierten ja so Vorabbilder, wo das gelb, eher neongelb war und das auch zum Beispiel Hörerin Conny etwas beängstigt hat, zu Recht. Das ist Gott sei Dank nicht so. Das ist eine sehr schöne Farbkombination, dieses Dunkel grün-braune oder ja, was ist, also es ist halt relativ dunkel, aber schon grün. Das passt wirklich sehr, sehr gut. Ich finde auch die Waldweg Esoterik, Metaphorik, wie auch immer, da hübsch. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, aber das könnte auch eine Vorgabe der DFL sein, ist, dass das Muster sich halt auf dem Rücken nicht fortsetzt, was ja bei den Italien-Trikots anders ist. Zumindest bei den von Sebastian und mir erworbenen. Aber ich müsste, ist mir jetzt gerade eingefallen, als ich den Gedanken im Kopf schon hatte, dass das womöglich bei den Spielerinnen bei der EM auch anders war. Also, dass die auch diesen typischen Adidas Rückenform hatten und dass es da einfach nur blank-hellgrün war. Aber das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber es kann eben auch gut sein, dass es eine DFL-Vorgabe gibt. Das tut dem Ganzen keinen großen Abbruch, ist nur, ich fände es ein bisschen schöner, wenn es sich fortsetzen würde. Aber auch so ist es wirklich ein schönes Trikot.
Muss man sagen, in meinem Ranking ist es auf jeden Fall von den drei Trikots, die wir jetzt gesehen haben, das Schönste.
Vermutlich ja.
Und wir hatten ja heute im Stadion auch die Gelegenheit, nochmal alle anderen Trikots auch live anzugucken. Muss sagen, das Blau ist schon auch nicht schlecht.
Weil Menschen die tragen haben, muss man dazu sagen.
Ja, also ja.
In echt.
Alle neuen Trikots waren schon im Block vertreten.
Genau. Und würde sagen, das Heimtrikot ist tatsächlich bei mir auf der 3.
Und mir ist tatsächlich da das erste Mal wirklich aufgefallen, was das für einen dollen Unterschied macht, ob du die Spielerin von vorne oder von hinten siehst, weil das aussieht, als wäre ein anderes Trikot. Also das ist bei den Frauen doller als bei den Männern, weil die wirklich rückseitig nur diesen ehen weißen Streifen haben und das quasi wirkt wie ein rotes Trikot und die Vorderseite durch die mehreren Streifen deutlich heller ist. Und wenn eine so rum steht, dann sieht es aus wie zwei verschiedene Teams. Hm. Also das ist vom visuellen Effekt, wenn du nicht ganz gut gucken kannst, echt ein bisschen irre.
Oder auch für Leute mit Farbsehschwäche könnte das, glaube ich, am Fernseher, je nachdem, wie die Gegnerinnen spielen, auch schwierig sein. Ja. Deswegen hellblau. Ich habe halt schon das Champions League Trikot, das eben auch sehr dunkel und ist und gold und das andere ist sehr dunkelgrün und gelb. Das ist so nah beieinander, dass es, dass ich bei meiner Wahl bleibe und das irgendwann runtergesetzte Blaue kaufe.
Und dann hier bitte Himmelblau.
Dann hier bitte zwei hinten drauf.
Ich kann es gut nachvollziehen.
Sebastian guckt so.
Nee, ich habe einfach, weil du gesagt hast, du meinst die 2 für Tomke Schneider?
Selbstverständlich.
Ich habe nämlich heute auch während des Spiels noch überlegt, wenn ich ein Trikot kaufen würde, welchen Flock ich drauf machen würde. Tomke Schneider war bei mir auch in der Auswahl.
Ja, klar. Also, ich verstehe die Frage nicht.
Andererseits kann sich das, glaube ich, auch noch ändern, also weil auch einige der Neuzugänge mir wirklich gut gefallen haben. Also auch gerade heute. Also als Jenny Hipp zum Beispiel reinkam, das kam auch mit der Umstellung zusammen, aber das war wirklich auch, die hat auch immer mal ein bisschen klug geschubst, so um kurz vorm Zweikampf, kurz bevor der Ball da war und so. Also es war so, vielleicht auch irgendwelche so eine Abgewichstheit, die wir auch brauchen.
Klug geschubst möchte ich bitte als Sendungstitel notiert wissen.
Mache ich sofort.
Danke.
Und in der Zwischenzeit kann Hans-Martin schon mal, weil wir hatten ja eben schon über Gütersloh gesprochen.
Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los, weil die Männer haben ja im DFB-Pokal
Tore geschossen.
In Gütersloh. Tore geschossen, das ist auch eine Nachricht, aber die erste Nachricht ist natürlich in Gütersloh gespielt. Trotz Schützenfest oder was auch immer dort da gerade für ein Volksfest ist, was ein riesen logistisches Remi-Demi ausgelöst hat.
Das war völlig an mir vorübergegangen.
Ja, ich glaube, die konnten nur an diesem Freitag spielen und, ach, frag mich, ich habe es schon wieder vergessen.
Genau, da haben sich an dem Wochenende die Party-Highlights quasi gejagt.
Ja, man weiß ja auch gar nicht mehr, wo man hingehen soll.
Naja, das ist halt, man sagt das so albern, aber ich verstehe das, wenn du plötzlich mehr Ordnungsdienst brauchst als normal, das macht was. Also das erfordert dir, wenn du nicht Berlin bist, so ein ab in Berlin, sagst du halt,
Als vor allem in den anderen 51 Wochen des Jahres, ja.
Ja.
Auf jeden Fall knapp 10.000 Zuschauer in Gütersloh, davon 4.000 Gästefans. Und Union gewinnt 5-0, was gut ist. Und auf jeden Fall eine Steigerung im Vergleich zur letzten Saison.
Greifswald war so mühsam.
Es war ein 1-0.
Ihr seid immer noch traumatisiert, habe ich den Eindruck. Jedes Mal, wenn ihr davon redet, schwingt so ein Schmerz in der Stimme mit.
Ja, das war so was, wo du denkst so, oh Gott, wenn das die erste Pokalrunde war, dann will ich die zweite ja nicht sehen. Also doch, natürlich will ich die sehen, aber auch wieder nicht. Also das war wirklich, puh.
Ja, vielleicht sagen wir es mal so rum. Das war erstmal in keiner Art und Weise ein gefährdeter Sieg. Muss man so sagen. Auch wenn nicht immer alles sattelfest war. Und die ersten drei Tore durch Standards fielen, aber sie fielen halt.
Mhm.
Und das erste war ein Torfehler nach einem Freistoß von Robert Sko.
Jo.
Wo der Torwart seine Torwartecke verlassen hat und dann nicht mehr rechtzeitig zurückkam, als der Ball genau dort einschlug.
Und warum hat er das gemacht, Sebastian?
Weil 3 Minuten vorher Leo Querfeld aus einer ähnlichen Position einen Freistoß geschossen hat. Und zwar über die Mauerecke, also in der Richtung Mauerecke, dann knapp übers Tor. Und bei dem Freistoß, den Robert Sko getreten hat, stand wieder Leo Querfeld. Und ich glaube, der Torwart hat einfach gedacht, spekuliere schon mal auf.
Wenn ich mich recht erinnere, stand sogar auch Robert Sko bei Leo Querfelds Freistoß da. Also
dann noch besser.
Aber genau, der Torhüter hat halt kurzen, also er stand eh relativ weit mittig und hat dann noch einen Schritt Richtung Mauerecke gemacht und dann schlug der womöglich nicht unhaltbare Ball in der Torwartecke ein.
Ja, der war schon haltbar.
Mhm.
War ein Torwartfehler, muss man schon so sagen, auch vierte Liga.
Ja.
Gut. Und dann war die andere Situation, wie verteidigt Gütersloh Ecken?
Wie ein Viertligist.
Und wie tritt Christopher Trimmel Ecken?
Wie ein Champions-League-Spieler.
Gut. Ja, also das... Ich möchte nicht drüber
jetzt immer noch glücklich, das zu hören.
Ja, ich möchte nicht drüber diskutieren, wer jetzt welche wie Tore geschossen hat und so weiter. Das hat sich das jetzt aufgelöst, wer am Ende dann?
Nee, Duki hat das 13-0 bekommen, was ich auch richtig finde.
Okay. Und das 2-0 war
Leo Querfeld.
Ja, also es
Das war immerhin noch ein direkt, also ich glaube, es wurde kurz vorher abgefälscht schon an Gütersloher und dann der Fall direkt, aber das 13-0, das war auch wirklich dann im Gewühl am Boden einfach sehr unaufmerksam verteidigt und Danilo Lücki kommt relativ frei zum Schuss und Rani Khedira hat den halt noch abgefälscht und aber da war wirklich viel Platz und wenig Gütersloh. Das sind alles drei Tore, glaube ich, die wir gegen die wenigsten Erstligisten erzielen würden.
Ja, aber meine Ansprüche an so ein Erstrundenspiel sind ja auch nicht so hoch.
Nö, weiterkommen ist super.
Souverän gewinnen, einfach.
Weiterkommen, nicht zittern.
Ja.
Weiterkommen, Punkt. Lange nichts.
Ja, okay.
Und dann vielleicht noch ein bisschen Selbstbewusstsein.
Ja, es gibt ja andere Erstligisten, die das erst in der Nachspielzeit irgendwie geregelt haben. Und dann muss ich sagen, war das souverän?
Es gab sogar im zweiten, also das 4-0 war sogar noch eine wirklich sehenswerte Kombination.
Da wollte ich gerade drauf kommen. Das war ja spielerisch halt auch einfach schön. Aber ich wollte sagen, zwischendurch hat Union schon, du hast vorhin das Wort Fuß vom Gas nehmen genannt, als es um Real Madrid ging. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass so eine Unachtsamkeit reinkam, die Gütersloh so ein bisschen ins Spiel gebracht hat. Aber jetzt war jetzt auch nicht wirklich super gefährlich. Und das war aber so eine Situation, als Freddy Renault schon vom Platz ging, der kam ja zur Halbzeitpause auf den Platz und dem war er schwindelig oder wie auch immer und musste ausgewechselt werden.
Das war ohne jeden Gegner-Einfluss, ne? Also irgendwie?
Genau, ohne Gegner-Einfluss. Mhm. Und dem geht es auch wieder gut, also insofern da alles okay. Und Matteo Raab kam rein und hat eigentlich das, was wir schon gesehen haben oder die Eindrücke aus der Vorbereitung auch bestätigt. Also, dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn der im Tor steht.
Ja.
Finde ich eigentlich erstmal gut. Und Gütersloh hat da aus den Möglichkeiten, die ihnen da so ein bisschen geboten wurden, nichts gemacht. Und Union hat dann irgendwann doch mal auch gespielt. Und dieser Spielzug zum 4-0, der war natürlich super. Also direkt gespielt, über außen, Ball rein, Ilic hält einen Fuß ran, drin. Und beim 5-0, was quasi in der Nachspielzeit gefallen ist, war es ja auch fast so ähnlich. Also jetzt nicht so spielerisch, aber von außen rein, Fuß ran.
Da hat sich Ilic halt in der Nachspielzeit immer noch, also muss man ihm auch zugutehalten, er stand ja die ganze Zeit auf dem Platz, ist er trotzdem nochmal an der Grundlinie in Zweikampf gegangen, ist nochmal an jemanden vorbei, als eigentlich der Ball schon fast im Austrudeln war und hatten dann Wu Yongju schön auf den Fuß reingelegt und der ist sehr, sehr ähnlich zu Ilic vorher da schön reingegrätscht und ja, das war ein schöner Abschluss für ein okayes Spiel, sagen wir es so. Sportlich kann ich da nicht viel draus ableiten.
Aber gleichzeitig hast du halt ja auch Teile der Vorbereitung gesehen und dachtest da irgendwie noch uiuiui und dann geht's aber doch. Also das war dann schon, das hat schon so ein bisschen auch eine Last weggenommen, zu sehen so, ja, nicht alles ist super, aber da sind Dinge, die dann auch funktionieren. Also das hat ein bisschen die Frage beantwortet, wer schießt denn hier die Tore? Ja, notfalls Standards und dann aber haben wir ja auch Stürmer. Das war, also tatsächlich, ich fand das sehr viel beruhigender als die Vorbereitung. Und das ist total okay, wenn dann in der Vorbereitung alles eher so hirr ist und aber dann im ersten Spiel, in dem es um was geht, ist das in Ordnung. Also, oh.
Ich möchte jetzt dir nicht dein Gefühl wegnehmen, aber würde jetzt auch nicht so viel in dieses Spiel hineingehen.
Nee, aber so rum ist mir lieber.
Ach so, ja. Klar.
Wie alles banal. Also was nutzt dir eine Vorbereitung mit, 20 Toren, wenn es dann halt im Ernstfall nicht klappt? Und dann ist es halt wirklich schon, das war dann schon... Ich habe mich aber wirklich besser gefühlt als nach dem letzten Vorbereitungsspiel. Das ist so.
Hans-Martin, was ist dein Fazit?
Also weiterkommen ist wichtig. die Tore für Selbstbewusstsein sind, glaube ich, wichtig. Auch dass es eine Last nimmt. Also einfach dieses komische Runterzählen, Wie lange kein Tor gefallen ist. Da ist es ja dann im Grunde auch fast egal, gegen wen. Aber was ich eben sagte, sportlich kannst du nicht so wahnsinnig viel draus ableiten, weil der Gegner halt auch deutlich unterklassig war und letztendlich die Tore auch deswegen so gefallen sind. Und die letzten beiden waren ja relativ spät. Ich glaube, das ist dann auch dann irgendwann Fitness-Dings und also so. Aber das ist auch egal. Also im Grunde alles, du kannst so ein gegen Viertligisten kannst du nur doof aussehen oder hoch gewinnen und wir haben hoch gewonnen und das ist völlig super.
Genau.
Ja, immer besser als doof aussehen, auf jeden Fall. Und
ja, auch immer besser als sich so durchquälen, wisst ihr? Und irgendwie denken so, na, irgendwann muss doch mal und so. Nee, das war schon in Ordnung.
Wie es richtig laufen wird, werden wir dann zum Beispiel sehen, nächste Woche Samstag gegen Stuttgart gleich.
Ja.
Aber dann werden wir sehen, wie es halt weiterlaufen wird. Also da bin ich wirklich gespannt. Aber meine These, und es ist so ein bisschen auch Steffis Hoffnung, die wir ja gerade gehört haben, ist ja, dass unter Wettkampfbedingungen da ein anderer Fokus ist.
Mhm.
Und insofern ist gut, also A, dass die Standards irgendwie passen. Ich finde es gut, dass nicht nur Christopher Trimmel Standard schießt, sondern halt andere auch. Habe festgestellt, dass Christopher Trimmel bei der ARD Sportschau, Audio, Livestream hatten wir gehört, als Vornamen der 38-Jährige hat. Christopher ist weggefallen, wogegen aber Hörer geschrieben hatten, bei Sky hätte er statt der 38-Jährige der Ewige als Vornamen bekommen, aber auch dort der Vorname Christopher wurde auch gestrichen.
Hoffentlich wird er nie Bahnchef.
Bahnchef Trimmel, auf jeden Fall. Schlimmer kann es nicht werden, würde ich sagen. Rollende Tattoo-Wagen.
Aus.
Ja. Na gut. Aber schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt auf nächsten Samstag, was wir da sehen unter Bundesliga-Bedingungen.
Genau. Mhm. Ja. Da erzähl's dann.
Es bleibt uns eh nichts anderes übrig. Mann.
Ja, mehr kann man nicht. Also, weil wie gesagt, Stürmertor haben wir ja dann auch noch gesehen. Also insofern. Alles gut.
Also sagen wir mal so, wenn die Standards gut klappen und ich finde auch sehr schön, dass in Leo Querfeld wir jetzt auch noch einen weiteren Freistoßschützen haben für die Zentraleren und Robert Sko ja ohnehin und Christopher Trimmel zur Not auch und wobei der glaube ich auch lieber die von der so aus den Halbpositionen tritt und die so reinziehen. wenn wir die zu Standardstärke zurückfinden und Andrej Ilić da vorne haben, also der ein Mittelstürmer, der sehr bewiesen hat, dass er in der Bundesliga funktioniert und bei uns funktioniert, und wir uns ein bisschen die defensive Stabilität der letzten Phase der letzten Saison bewahren, dann habe ich keine existenziellen Sorgen. Und dann kommen eben on top solche Sachen wie Ilias Ansar, der mir in dem Spiel sehr gut gefallen hat oder sehr viel, oder sagen wir mal, sehr viel gezeigt hat, was mir hoffentlich noch viel Freude machen wird, wenn er ein bisschen abstellen würde, dass er leicht zu Boden geht, das wäre noch schöner. Aber der hat eine schöne Kombination aus einer körperlichen Robustheit, aus einem offensiven Selbstbewusstsein, Tempo, und auch durch diese Größe, die er hat, ist er eben auch mit einem Schritt weit weg. Also der ist einfach auf dem ersten Meter schon, hat er schon Strecke zurückgelegt, und das kann dir genau in den Situationen, wo er so vom Flügel reinzieht und dann eben den Ball, wenn er sich den vernünftig weit vorlegt, und dann ist er schon sofort bei dem Ball und dann bist du an den ersten Spieler schon vorbei, und dann ist die Technik eben gut genug, dass er den auch sauber weiterverarbeitet. Also ich glaube, da können wir noch Spaß dran haben. Die Entscheidungsfindung sah erstmal auch ganz gut aus. Also das hat mir echt Spaß gemacht. Und ja, Oliver Berg war nicht ganz so glücklich in dem Spiel, aber das ist jetzt auch, da würde ich jetzt auch erstmal nicht, dann auch nicht zu viel von ableiten. Das war auch eine, ist vielleicht auch nicht so das Spiel für ihn gewesen. Ich glaube, der braucht mehr Wiese vor sich und mehr den steilen Pass, der ist nicht so der für die 1:1 engen Situationen. Aber ja, ich bin da jetzt erstmal vielleicht nicht zwingend fürs Stuttgart-Spiel, aber für die Saison so mitteloptimistisch.
Na gut, dann würde ich sagen, sind wir durch.
Mhm. Mitteloptimistisch verabschieden wir uns. Aber alles, was Hans-Martin sagt,
bin gut ich total gelaunt, dabei. Gut gelaunt und mitteloptimistisch.
Ja.
Wunderbar. Dann gehabt euch wohl, und wir hören uns nach dem Heimspiel der Männer gegen Stuttgart.
So soll's sein.
Und dann schauen wir weiter. Bis denn.
Bis dann. Tschüss.